FM4 Philosophie und Pizza. Gönn dir vom Luxus im Leben. Daniel Grabner und Nina Hochreiner im Gespräch mit Lambert Wiesing.
Hallo zu einer diesmal sehr edlen Folge von Philosophie und Pizza. In unserer Trilogie Luxus, Lust und Langeweile geht es heute nämlich um den Luxus. Nina hat ihr Diamantdiadem aufgesetzt und ich meinen Kaschmirpulli an. Zu unserem Gespräch begrüßen wir den Philosophen Lambert Wiesing. Hallo Lambert.
Hallo.
Lambert, du bist Philosophieprofessor an der Universität von Jena, warst Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik und du hast neben anderen Publikationen ein Buch über den Luxus geschrieben. Wann hast du dir das letzte Mal was gegönnt?
Ja, das ist eine meiner Hauptthesen, dass es, glaube ich, nicht sinnvoll ist, wenn man von Luxus und Gönnen spricht. Also in meinen Überlegungen versuche ich genauer zu beschreiben, die Phänomene zu differenzieren. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall zwischen dem Angenehmen und dem Protz und dem Luxus differenzieren. Und ich würde diese Formulierung, sich Luxus gönnen, gar nicht so verwenden. Was Angenehmes, was Komfortables, was Schönes, das kann man sich gönnen. Mir scheint Luxus aus einer bestimmten Haltung Gegenständen gegenüber, die einen übertriebenen Aufwand haben, heraus zu entstehen, wo sogar das Gönnen oft gar nicht im Vordergrund steht. Ja, ein übertriebener Aufwand kann auch anstrengend werden. Also insofern würde ich nicht davon reden, dass man sich Luxus gönnt.
Ich würde jetzt mal sagen, wenn man von Pizza spricht, dann darf man schon sagen, dass man sich was gegönnt hat. Nur um das kurz einzuwerfen, wir haben uns heute die teuerste Pizza auf der Speisekarte gegönnt. Eine Pizza di Parma mit Mozzarella, Parmaschinken und Rucola. Luxus ist ja ein Thema, mit dem sich die Philosophie, wie es scheint, bislang nicht so umfangreich beschäftigt hat. Warum ist das eigentlich so?
Ja, da kann ich wirklich auch einsetzen und sagen, das hat mich auch irritiert. Das finde ich auch komisch. Denn wir haben in der Philosophie reichlich eindeutige Bewertungen. Interessanterweise in beide Richtungen, also wir finden durchaus positive Bewertungen, die argumentieren dann meistens über ein Gemeinwohl, dass man sagt, wenn man sehr viele aufwendige Gegenstände herstellt, dann erzeugt man Arbeitsplätze und viele profitieren davon. Und wir haben natürlich viele vernichtende Bewertungen, man hält das für moralisch anstößig. Also Bewertungen haben wir mehr als genügend, sage ich. Und ich kann Ihnen da nur zustimmen, ich bin ganz irritiert, dass wir da so wenig Antworten auf die Frage haben, was wollen wir denn eigentlich positiv oder auch negativ bewerten?
Luxus ist also, wie es scheint, oder Luxus ist definitiv ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Ich habe mir überlegt vorher, was ist für mich Luxus? Und für mich ist es jetzt rein spontan gedacht etwas Besonderes, dass ich mir eben nicht immer leiste, aber was ich dann schon sehr genieße und was mich irgendwie das Leben spüren lässt. Auch so ein bisschen ein Gefühl von Zufriedenheit oder eben etwas, wo ich mir so ein bisschen ins Fäustchen lachen kann und gedacht habe, so, jetzt habe ich mir aber was Gutes getan. Und nicht unbedingt im materiellen Sinne, aber meistens dann doch irgendwie mit was Monetärem verbunden, wenn man eben auf Urlaub fährt oder so. Ich denke mal, damit bin ich wahrscheinlich nicht alleine in meinem Luxusbedürfnis oder mit meiner Luxusvorstellung.
Ja, erstmal finde ich es sympathisch, dass bei der Beschreibung jetzt nicht konkrete Dinge genannt wurden. Und denn dann kommt man wirklich immer ins Persönliche und der eine sagt das oder das andere. Sondern was ja, glaube ich, philosophisch das Spannendere ist, was wollen wir als Luxus bezeichnen? Was wollen wir darunter verstehen? Also wie ist der Begriff aufzufassen? Und da fiel ja gerade die Formulierung, dass man spürt, am Leben zu sein. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo ich mit meinen Beschreibungen einsetzen möchte. Und ich glaube, dass der Ausgangspunkt bei dem Phänomen Luxus eben darin besteht, dass Luxus immer Luxus für jemanden ist. Also man kann Luxus nicht messen. Also ich halte das für ganz abwegig zu sagen, ja, wir bringen jetzt mal diese Sache zu einem Juwelier und dann guckt er sich das ganz genau an und dann sagt er, das ist Luxus. Ein Juwelier kann feststellen, ob das vielleicht aus Gold ist oder nicht Gold ist. Aber Luxus kann man nicht messen. Luxus ist immer Luxus für jemanden. Was aber nicht heißt, dass deshalb alles Beliebige als Luxus bezeichnet werden kann.
Aber er ist nicht objektivierbar?
Nein, man kann Luxus nicht messen. Nein.
Also ein mehr oder weniger relativer Begriff auf das Subjekt bezogen, sozusagen.
Ja, vollkommen richtig. Aber das ist mit Gerechtigkeit auch.
Ja, okay. Ja. Naja, man bemüht sich ja um Standards, zum Beispiel bei Gerechtigkeit mit Gesetzen und so weiter. Das bemüht man sich ja doch herzustellen, irgendeinen Common Ground oder so.
Vollkommen richtig, aber sie bleiben immer, also gäbe es keine Menschen in der Welt, gäbe es auch das Phänomen Gerechtigkeit nicht. Sie ist an Menschen gebunden.
Ja.
Und genauso wie man eben sagen kann, es ist nicht mehr sinnvoll, das als Gerechtigkeit zu bezeichnen, scheint es mir auch bei dem Luxus möglich zu sein, wie du eben sagtest, Standards festzustellen. Das würde ich vielleicht nicht Standards nennen, sondern ich würde da vielleicht von sinnvollen Kriterien sprechen, wann wir etwas als Luxus bezeichnen können. Genau, das ist, also wir haben da eine ganz ähnliche Situation auch bei anderen Großbegriffen. Also zum Beispiel Kunst, was ein Kunstwerk ist, kann man nicht messen. Also das ist, kriegt kein Physiker der Welt heraus, ob etwas ein Kunstwerk ist oder nicht ein Kunstwerk ist.
Daniel, magst du vielleicht diese Luxusverordnung?
Die Luxusverordnung, ich lese sie gerne vor. Ich habe nämlich aus dem Wiener Volkskundemuseum eine Luxusverordnung rausgesucht, die um 1542 erlassen wurde. Ich lese nur die ersten drei Zeilen vor.
Ja.
Es geht sehr viel um Mode, es geht sehr viel darum, wie die Stände sich kleiden dürfen und wie viel Wert, also da geht es wirklich tatsächlich um den Wert von Sachen und so weiter. Ja. Ich lese einfach mal vor. Aber ich muss kurz die Pizza runter. Ich habe gerade den Mund voll. Entschuldigung.
Ich habe dich da kalt erwischt.
Okay, jetzt geht's. Der untertänige Bauer und Tagelöhner, der in die unterste Klasse gehört, soll für Rock und Mantel kein Wolltuch verwenden, mag es aus dem In- oder Ausland stammen, das einen Ellenpreis von mehr als 3/4 Gulden hat.
Ja.
Und da gab es noch viele andere Forderungen. Es gab ja auch diese Luxuspatente. Da ging es halt sehr viel um Repräsentation, sehr viel um Abgrenzung der Klassen voneinander. Ja, mit deiner Luxusdefinition, glaube ich, hat das gar nicht so viel zu tun eigentlich, oder?
Nee, ganz und gar nicht, nein. Also das, ich würde es eben für ausgeschlossen halten, dass wir mittels äußeren Maßstäben einen Gegenstand als Luxus identifizieren können. Insofern halte ich so ein Verständnis von Luxus für, ja, es gibt es, aber es wurde auch schon alles Mögliche als schön bezeichnet, alles Mögliche als gerecht bezeichnet. Aber mir scheint es kein sinnvoller Begriff von Luxus zu sein.
Aber hast du einen Standardsatz in dem Sinn, eine Kurzformulierung herausgearbeitet für Luxus?
Ja, also ich glaube, von Luxus kann man sprechen, wenn eine Sache von einer Person besessen wird und sie selbst meint, dass diese Sache in ihrem Aufwand übertrieben ist. Also das ist das eigene Urteil, was man, also nicht ein anderer meint, hält das für übertrieben, sondern selbst hält man es für übertrieben. Und dann kommt ein Moment ins Spiel, was so spannend ist, nämlich dass es Menschen einige Dinge trotzdem machen. Mit Luxus ist immer etwas Trotziges verbunden, auch etwas Freches. Also, dass man zu sich selbst Stellung nimmt. Das kennen wir von anderen Phänomenen auch. Also ich glaube, die allermeisten Menschen wissen, dass Rauchen, wenn man die Gesundheit betrachtet, nicht so eine gute Sache ist. Also Rauchen ist halt ungesund. Trotzdem tun es sehr viele.
Also die ganze Genussdebatte sozusagen.
Ja, genau. Also an vielen Dingen auch, was sich Umweltschutz angeht. Ich glaube, sehr viele sind aufgeklärt, dass sie sagen würden, nee, das und das ist jetzt für die Umwelt nicht so gut, aber trotzdem machen es viele. Das heißt, Menschen sind Wesen, die zu ihren Einsichten, was vernünftig ist, nochmal Stellung nehmen können. Und das Interessante ist, dass in diesem Akt der Stellung nehmen es zu einem Gewahrwerden dieser Kapazität kommt, dieser Fähigkeit, dieser Möglichkeit kommt. Und ich würde sogar sagen, dass das Interessante am Menschen ist, dass er vielleicht, also der Mensch, das einzige Lebewesen ist, was über diese, in der Philosophie verwendet man ja gerne ein Fremdwort, Exzentrizität verfügt. Also über diese Möglichkeit, von außen auf sich zu schauen. Und diese Fähigkeit befindet sich in einer, sage ich mal, Gefahr, wenn wir in eine Gesellschaft hineinkommen, wo alles durchrationalisiert wird, alles vernünftig ist, alles zweckmäßig ist, alles optimal sein muss, alles praktisch und patent. Das sind Formulierungen, die Adorno gerne verwendet. Also ich fühle mich da ganz im Einklang mit Adorno, der in seinen philosophischen Überlegungen, aus meiner Sicht vollkommen zu Recht, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass er spricht manchmal sogar von einer Sklaverei der Zweckmäßigkeit. Also ein Phänomen, dass wir immer mehr von Anforderungen der Optimierung, des Zweckmäßigen, des Praktischen bestimmt werden. Und da guckten Menschen nun mal, nicht alle unbedingt, aber doch eben für viele, wie kann man dem entrinnen, wie kann man dazu noch Stellung nehmen. Und Luxus scheint mir einer der Versuche zu sein, einem Diktat der Zweckmäßigkeit zu entfliehen. Nicht der einzige. Wir haben ähnliche Phänomene sicherlich im Sport. Also besonders bei extremen Sportarten kann man ja kaum noch von Zweckmäßigkeit sprechen. Also wenn Sie sagen, Sport ist zweckmäßig, sagen wir mal, um die Gesundheit einigermaßen zu erhalten, dann reden wir aber nicht davon, dass Sie einen Triathlon machen. Ja.
Oder es kommen andere Zwecke dazu, die nicht im eigentlichen sind, oder?
Vollkommen richtig. Und das ist eben beim Luxus auch das Spannende. Es kommen oft andere Zwecke hinzu. Ein und derselbe Gegenstand, also nehmen wir, was weiß ich, eine Armbanduhr oder einen Teppich oder ein Auto, kann eben ganz unterschiedliche Eigenschaften für jemanden haben. Aber deshalb sind die Eigenschaften nicht dieselben. Also das Auto kann zum Beispiel für jemanden schön sein. Es kann für jemanden elegant sein. Es kann für jemanden angenehm sein. Es kann für jemanden protzig sein. Es kann ein Prestigeobjekt sein. Es kann eben auch Luxus sein.
Schließen sich jetzt diese Bezeichnungen aus? Also es kann ja etwas luxuriös und schön sein. Ja. Kann etwas auch luxuriös und protzig sein?
Ja, natürlich. Schon. Ja. Derselbe Gegenstand kann verwendet werden, um damit zu protzen. Protz ist ein relativ einfaches Phänomen. Es ist eben auch vollkommen synonym mit Prestige. Wir haben es beim Protz mit einem sozialen Phänomen zu tun, nämlich der Selbstdarstellung. Zum Protz müssen Sie den symbolischen Wert, das symbolische Kapital, sagt man häufig, von Gegenständen kennen. Was weiß ich, mit einem Gegenstand einer bestimmten Marke können Sie sich darstellen. Ursprünglich war Protz nur dafür da, Ihre Kaufkraft zu zeigen. Das ist heute viel feinfühliger. Sie können sich mit Markenprodukten auch in Ihrer politischen Gesinnung darstellen oder in Ihrer Weltanschauung darstellen. Sie können Ihre Werte auch mit Dingen zeigen. Und also Protz und Prestige sind soziale Darstellungsphänomene. Und Luxus ist an eine Selbsterfahrung gebunden. Das heißt, der ganz große Unterschied zwischen Protz und Luxus besteht schon mal darin, dass Luxuserfahrungen im Privaten gemacht werden können. Also, dass Sie zum Beispiel ein übertrieben aufwendiges Bad haben, ein übertrieben aufwendiges Schlafzimmer haben, was ja in der Regel Orte sind, die nicht so
Nicht so öffentlich sind,
genau.
Wie ist das mit einem Hip-Hopper zum Beispiel, in einem 90er-Jahre-Musikvideo, der mit einem fetten Auto herumfährt, Goldketten hat und die demonstrativ in die Kamera hält? Ja. Demonstriert er hier Luxus oder protzt er einfach nur? Oder kann man das nicht sagen, weil man dann in ihn hineinschauen müsste und seinen Erfahrungswert irgendwie messen müsste, um das überhaupt sagen zu können?
Ja. Also die letzte Antwort ist erstmal, das finde ich, die ist mir am sympathischsten. Ja. Und okay. mit meinen Beschreibungen verfolge ich ja dezidiert keine moralische Bewertung des Luxus. Also ich möchte es einfach beschreiben, was wir dann bewerten können und auch bewerten sollten. Also ich bin der Letzte, der gegen Bewertungen ist. Aber vorher müssen wir es genauer wissen. Und den moralischen Anspruch, den ich selbst erhebe, ist doch etwas vorsichtiger zu sein, was Zuschreibungen angeht. Ich glaube, da haben wir oft Indizien, dass der Rapper sich dabei filmen lässt und sich damit zeigt und den Film sogar veröffentlicht, spricht natürlich stark dafür, dass es hier um Selbstdarstellung geht. Welche persönliche Erfahrung er dabei macht, das wissen wir nicht. Da können wir uns mit ihm unterhalten, aber wir müssen auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass Menschen uns immer das sagen, was sie wirklich erleben und erfahren. Also auch da wird gerne in der Selbstdarstellung betrieben. Bei Personen, die man gut kennt, da wird man wahrscheinlich herankommen und wissen, was er wie spürt oder erlebt und so. Das ist da möglich. Ansonsten ist das die letzte Antwort. Die fand ich sehr sympathisch. Wir sollten sehr zurückhaltend sein. Das ist bei anderen Phänomenen auch so. Was weiß ich, man kommt irgendwo, ist eingeladen zu Besuch und sieht eine Goethe-Gesamtausgabe im Regal stehen. Eine Goethe-Gesamtausgabe. Ja, dann natürlich kann man sagen, ja, das ist so ein bürgerlicher Angeber, der will zeigen, dass er hier die Hochkultur kennt und gelesen hat. Aber vielleicht ist es auch wirklich ein Liebhaber dieser doch sehr besonderen Literatur und dieser Qualität. Also da würde ich wirklich stark zu auffordern, dass wir bei den Zuschreibungen etwas vorsichtiger sind. Warum Menschen was machen?
Also du sagst, wir sollen da vorsichtiger sein beim Bewerten von dem, was wir jetzt anderen Menschen ansehen, was sie irgendwie zur Schau stellen. Der Daniel und ich haben aber im Vorgespräch erkannt, dass wir beide, wenn es jetzt darum geht, wie man nämlich Luxus für sich selbst empfindet, dass wir beide Luxus immer mit einem dezent schlechten Gewissen verbinden. Also wenn du jetzt von Trotz sprichst und von etwas nicht zweckmäßigen, kann man auch sagen, es ist was Unvernünftiges. Und damit, so wie wir wahrscheinlich erzogen worden sind oder so wie wir es halt gelernt haben, geht dieses schlechte Gewissen immer ein bisschen einher. Wenn ich jetzt so erzogen worden bin, dass ich sage es jetzt mal sehr banal, jeden Tag Kaviar zum Frühstück bekomme und habe dabei kein schlechtes Gewissen, Ist es dann nicht einfach normal und dann kann ich es gar nicht als Luxus empfinden?
Ja, das würde ich so sehen. Also dass die Gefahr von Größenwahnsinnig und Übertriebenheit, die muss man halt realistisch ins Auge fassen. Und wenn man Luxus als einen Bruch mit der Normalität ansieht, und zwar einen bewusst gegangenen Bruch mit der Normalität, dann fällt es natürlich einer solchen Person, die, sage ich mal, in solchen Verhältnissen, die da gerade beschrieben wurden, ja, wie soll die das noch brechen, schwerer. Also wenn Luxus ist eine Stellungnahme zu Normalitätsverhältnissen. Und das Interessante ist, was wir als normal empfinden, darin unterscheiden sich Menschen. Also für den einen ist eine Pizza schon was ganz Besonderes, für den anderen ist es etwas Normales. Aber man kann ja da noch zu Stellung nehmen. Und das setzt allerdings ein Normalitätsverständnis voraus. Und ich möchte mal ein Beispiel geben, wo ich die Luxuserfahrung besonders schön und treffend erfasst finde. Sie ist aus der Literatur, nämlich von Heinrich Böll. Kennt ihn einer von Ihnen? Die Ansichten eines Clowns?
Ich habe es gelesen in der Schule.
Ja, und da beschreibt er ja einen Clown, der aus sehr, sehr wohlhabenden Verhältnissen kommt. Schnier heißt er. Und dieser Clown, der dann verarmt ist, besucht in Köln einen alten Freund. Und der Freund erkennt dann auch sofort, zum Kaffee trinken kommt er vorbei, dass eben Schnier jetzt, dem geht es wirklich schlecht. Er hat kein Geld mehr. Ja. Und seinen alten Freund will er helfen und steckt ihm ein bisschen Geld zu. Das waren noch Mark damals, ich weiß gar nicht wie viel, 20, 30, 40 Mark steckt er ihm zu. Und dann gehen die beiden zum Busbahnhof und der bringt also seinen Freund zum Busbahnhof und warten da, bis der Bus kommt und dann fährt der Bus vor. Und in dem Moment, wo der Bus vorfährt, verabschiedet sich Schnier von seinem Freund, geht an dem Bus vorbei, setzt sich in ein Taxi und fährt weg. Ja. Und also wenn ich jetzt Heinrich Böll nicht völlig missverstehe, klingt da eine Begeisterung in der Art und Weise, wie er das beschreibt, für diese Aktion heraus. Und da sieht man eben, dass Schnier doch offensichtlich Wert darauf legt, dass die Umstände ihn nicht ja sozusagen so instrumentalisieren, dass er zu einer Person wird, die gar keine Entscheidungsfreiheit mehr hat. Natürlich weiß auch Schnier, dass das unvernünftig ist, wenn man nicht über das entsprechende Geld verfügt, jetzt ein Taxi zu nehmen, erst recht in dem Moment, wo so ein Bus gerade vorfährt. Natürlich weiß Schnier das. Aber es gibt eben doch Gründe, warum man sozusagen nochmal Stellung zu Regeln nimmt. Und das hat, glaube ich, etwas mit der Fähigkeit zur Autonomie und Selbstbestimmung zu tun. Und da geht es eben nicht um Genuss, deshalb würde ich mich ja eben so schwer tun zu sagen, man genießt unbedingt den Luxus, sondern Luxus ist eine Erfahrung der eigenen Fähigkeit, eben sich nicht von Regeln und Vorstellungen versklaven zu lassen. Das ist eine Formulierung von Adorno.
Das heißt aber dann auch, wenn ich dich richtig verstehe, dass Luxus nicht unbedingt gebunden ist an Materielles, also an Besitz, an Eigentum, an Kaufkraft, sondern dass man eine Luxuserfahrung auch machen kann durch Handlungen einfach, die nicht gebunden sind an Finanzielles, Ökonomisches etc.
Wir können ähnliche Erfahrungen woanders machen. Ja? Also zum Beispiel im Sport. Ich glaube auch viele machen sie durch Drogen. Und viele finden sie auch vielleicht in der Kunst, da sind sie jedenfalls auch schon ähnlich beschrieben worden. Schiller spricht vom Spiel, wo man ähnliche Erfahrungen macht. Und ich glaube schon, dass Luxus an einen Besitz gebunden ist. Aber wir müssen Besitz von Eigentum unterscheiden. Eigentum ist ein Rechtsverhältnis. Besitzen ist eine Tätigkeit, ein Benutzen, ein Verfügen über Sachen. Also es ist schrecklich, aber wahr, jedenfalls auch der Dieb eines Fahrrades ist der Besitzer dieses Fahrrads. Er ist natürlich nicht der Eigentümer, das ist richtig. Und diese Verfügung von Dingen mit einem übertriebenen Aufwand hat einen ganz eigenwilligen Effekt. Nämlich der wirkt zurück auf die Subjekte. Also um es mal so zu beschreiben, wenn ich ein völlig übertriebenes Auto sehe, was auch unvernünftig ist aus ökologischen Gründen, und ich stehe davor und schaue mir das an und will sagen, ah, es ist aber trotzdem schön, dann werde ich durch das Betrachten des Autos nicht zu einer unvernünftigen Person. Wenn ich es aber benutze und besitze und damit fahre, dann schlägt das über. Also der Besitzer bekommt selbst die Eigenschaften der Sache, die er besitzt. Und das ist eben etwas, was die Luxuserfahrung auszeichnet. Insofern ist Luxuserfahrung nicht an große Besitztümer gebunden. Das Beispiel mit dem Clown von Heinrich Böll ist ein ganz treffendes Beispiel. Natürlich, es geht dort auch um Geld und er musste auch das Geld haben für eine Taxifahrt. Aber wir sind jetzt hier nicht im Bereich, den man so gerne mit Luxus verbindet, von Reitpferden, Yachten und Goldketten oder was. Also das Phänomen, was man mir aufgrund meiner Beschreibungen immer wieder als Musterbeispiel von Luxuserfahrungen präsentiert, wo Leute sagen, ja guck mal, so wie du das da beschrieben hast, so erlebe ich zum Beispiel meine Schallplattensammlung. Auch eine Schallplattensammlung kostet Geld und eine Schallplatte kostet auch mehr Geld, als wenn ich die entsprechende Musik nur streame. Auch eine Schallplatte ist unpraktisch. Sie ist einfach nur komplizierter. Ja, und trotzdem gibt es ja doch sehr viele Menschen, die sich dafür entscheiden, die Musik über Schallplatte zu hören, was einfach unpraktisch ist und teurer ist.
Darf ich da kurz einwerfen, weil ich selbst Schallplatten höre?
Ah, toll.
Ja, und du sagst ja auch, überholte Techniken sind Luxuserfahrungen, eben Schallplatten sind eine überholte Technik. Unpraktisch vielleicht im technischen Sinne, ich muss die Platte auflegen, ich kann nicht einfach auf Play drücken am Computer. Praktisch, wenn ich jetzt sage, von einem Sounderlebnis her, dann kann eine Schallplatte viel besser klingen als eine MP3, in der ganz viel Information fehlt. Und dann frage ich mich noch, ob dieses Schallplattenhören, für mich ist das ein Nostalgieerlebnis, auch ein sehr persönliches, weil das Plattenspielermöbel von meinem Opa ist und so, aber als Luxus in dem Sinn, ich würde es als, ich weiß nicht, spezielles Hobby oder Charakteristikum meiner Hobbys bezeichnen. Und ich finde es auch nicht unnötig oder eben überholt, weil das ist halt die Frage, was ist mein Bewertungsgrund? Also wenn es um den Sound geht, dann finde ich Schallplatten nach wie vor die beste Möglichkeit.
Ja, aber das ist ja ganz großartig. Genau so wünsche ich mir das, dass wir die Phänomene, also was heißt wünsche ich mir, finde ich es hervorragend und nur vorbildlich. Lasst uns die Phänomene genauer beschreiben. Dem einen geht es um den Klang, ja, dann geht es um Formen, wo man sagt, es klingt angenehmer, besser, da sind wir im sinnlichen Bereich. Also was kann ich erleben? Ja, da sind wir nicht im Luxusbereich. Dem anderen geht es um ein Statement einer Verweigerung von einer Erwartung der Zweckmäßigkeit, also einer Optimierung. Er möchte nicht eine aalglatte Person sein, die nur immer der effektivsten Technik folgt. Ja, das geht auch mit der Schallplatte. Der Nächste nutzt die Schallplattensammlung, um seine Gäste, die mal zu Hause vorbeikommen, zu beeindrucken, um damit anzugeben, um in einer bestimmten Gruppe vielleicht Eindruck zu schinden, also ganz hip zu sein und zu sagen, ja, so guck, ich habe das auch. Oder es gibt Nostalgieerlebnisse. Das ist ja das, wo ich sage, man sollte vorsichtig sein und Luxus als eine der Möglichkeiten, warum wir zum Beispiel einen übertriebenen Aufwand haben, mit in Betracht ziehen.
Das ist interessant, weil diese Definition von Luxus umschifft damit ziemlich geschickt Fragen nach gesellschaftlicher Verantwortung, die für manche Menschen wahrscheinlich mit Luxus einhergeht. Also Fragen nach Verschwendung von Ressourcen zum Beispiel, die ja hinsichtlich der ökologischen Krise ja durchaus drängend ist. Ja. Aber auch Fragen bezüglich der Verteilung von Wohlstand, also so wirklich so moralische Dimensionen, die im bisherigen Diskurs schon immer wieder auftauchen. Also es ist eine interessant enge Fassung von dem Begriff des Luxus.
Ja, sehe ich genau andersrum.
Okay.
Also, und zwar, wenn wir sagen, Luxus ist an den Besitz eines übertrieben aufwendigen Gegenstandes gebunden, dann muss ich das wissen. Das ist eben zum Beispiel der Unterschied zu Protz und Prestige. Also da muss ich wissen, wie eine Marke funktioniert und was für ein Image diese Marke hat. Ich muss aber überhaupt nicht wissen, wie die Sache hergestellt wurde. Also ich kann mit einem Gegenstand protzen, ohne dass ich weiß, wie die Sache hergestellt wurde. Jetzt nehmen wir mal als anderen Kandidaten die Schönheit. Und seit Kant wird in der Philosophie und sehr weit davon ausgegangen, dass die Beurteilung von Schönheit aus einer Haltung der Interesselosigkeit heraus geschieht. Ich muss also von meinen Interessen und von meinen moralischen Werten absehen, um die Schönheit zu beurteilen. Und deshalb sprach zum Beispiel Adorno immer von einer kaltherzigen Kontemplation. Die Gefahren, die eben angesprochen wurden, dass man zum Beispiel eben nicht auf ökologisch wertvolle Sachen achtet, ist ja gerade bei einer Person, die sich für die Machart der Sache interessiert, nicht gegeben. Ich gebe mal ein drastisches Beispiel. Wenn man Kantianer ist und die Schönheit eines Teppichs beurteilen sollte, dann muss man interesselos den Teppich beurteilen und muss zum Beispiel davon absehen, wie der Teppich hergestellt wurde. Und viele Teppiche sind ganz tragisch, ganz schrecklich durch Kinderarbeit hergestellt. Widerliche Umstände. Da würde aber eine Beurteilung der Schönheit von absehen. Jemand, der einen Teppich aus Luxuserfahrungsgründen besitzen möchte, weil er sagt, ja, es ist ja eigentlich gar nicht notwendig, so viele kleine Knoten auf einer solchen Fläche, um darüber zu gehen, ganz abwegig, da will man auch woanders drüber gehen können, muss sich ja für die Herstellung des Teppichs interessieren. Das heißt, natürlich gibt es immer widerliche Zyniker, die dann nicht darauf achten, dass es Kinder gemacht haben. Aber er kann es nicht ausblenden. Und das ist das Interessante.
Aber er kann es wieder besseren Wissens sich aneignen.
Ja, aber es ist schon mal erstmal wieder im besseren Wissens. Das heißt, er hat sich schon mal auf den Diskurs eingelassen. Der Ästhetizist, der nur die oberflächliche Schönheit beurteilt, hat gar kein Interesse daran. Und deshalb, klar, es gibt wieder bessere. Zyniker und widerliche Menschen gibt es. Brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der Punkt ist, bei Luxus geht es immer um eine Bewertung der Herstellung. Und wenn ich einen übertriebenen Aufwand bewerten will, heißt das ja auch, dass ich zum Beispiel in Betracht ziehe, ob die Sache unmoralisch hergestellt worden ist. Und dann habe ich einen Gegenstand, den ich nicht mehr als übertriebenen Aufwand, sondern als unmoralisch beurteile. Die Beurteilung der Schönheit klammert die Herstellungsprozesse in der Regel aus. Jedenfalls dann, wenn wir es traditionell mit Kant halten.
Wenn ich jetzt das Beispiel anwende auf Fernreisen, da weiß ich ja, wie die hergestellt werden, im Sinne von was dabei verbraucht wird an CO2. Und ich fliege aber trotzdem. Ist das dann verwerflicher Luxus?
Natürlich, wenn es moralisch nicht haltbar ist, für eine Reise zum Beispiel so viel Umweltverschmutzung zu betreiben, was soll man denn da noch zu sagen? Ja, dann findet man diesen Aufwand für unmoralisch. Ja, wir sind doch dann in einer Beurteilung des Aufwandes. Wir lassen uns darauf ein. Deshalb ist doch gerade die Person, die sich für die Art, wie etwas hergestellt wird, der Connoisseur interessiert, ist doch der Kandidat, den man am leichtesten überzeugen kann. Gerade wenn wir mal Umweltaspekte hinzunehmen. Die Umweltsituation erzeugt ja erstmal neue Zwecke. Wir wollen zum Beispiel den Zweck erreichen, dass wir CO2 einsparen beim Leben. Ja. Das heißt doch aber, wenn Luxus das Verfolgen eines Zwecks ohne Zweckmäßigkeit ist, widerspricht ihm das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Ja. Nehmen wir nur mal ein Beispiel. Die Reise von Greta Thunberg nach Amerika auf diesem Segelschiff. Und wie will man sich die bewerten? Sie wollte ja, finde ich sehr löblich, eben darauf achten, dass möglichst wenig CO2 ausgestoßen wird. Deshalb fielen viele Fortbewegungsmittel flach, eben zum Beispiel Flugzeuge. Gut, ja, aber wenn man jetzt mal sieht, was für ein Aufwand da betrieben wurde. Also sie ist mit einer handgebauten Yacht, mit 7 Leuten, glaube ich, oder 6, ich weiß es nicht mehr genau, ja, Profiseglern herübergefahren. Ein irrer Aufwand wurde betrieben. Und jetzt kann man das genauso sich angucken. Wie wollen wir das bewerten? Viele haben ihr ja vorgeworfen, ja, das war eine Prestigeaktion, das sollte nur Selbstdarstellung sein, das war ja sozusagen ein Werbegag. Ja, man kann aber vorsichtiger sein, vielleicht sollte man das ihr nicht unterstellen. Vielleicht sollte man aber auch sagen, guck mal, da nimmt eine Person Stellung dazu, was heute üblich ist. Ich glaube, für sehr viele wäre es üblich, mit dem Flugzeug hinzufliegen. Und sie sagt, nee, ich nehme da noch Stellung zu, ich mache da nicht mit, ich verweigere mich da. Und findet eine Lösung, die ja, glaube ich, definitiv sehr, sehr aufwendig war.
Also umständlich, könnte man noch sagen.
Ja, ne? Umständlich. Und hier ein schönes Beispiel, auch nicht gerade sehr komfortabel, jedenfalls was ich da so gehört habe, wie es da auf dem Boot zuging. Ich weiß nicht, wie Greta Thunberg die erlebt hat, aber ich will das nicht ausschließen, dass das eine genuine Luxuserfahrung war, weil sie eben zeigte, dass sie sich von den Üblichkeiten eben distanziert und dann nochmal Stellung zu nimmt und sagt, nee, da mache ich nicht mit, ich verweigere mich da und findet eine Lösung, die deutlich mehr Aufwand hat.
Ich frage mich jetzt gerade, ob ich da nicht widersprechen muss, weil in dem Sinn, wenn Luxus etwas Unzweckmäßiges ist, würde ich ja sagen, dass Gretas Reise doch etwas sehr Zweckmäßiges war, nämlich im Sinne von, es hat eine Symbolkraft für die Fridays for Future Bewegung gehabt, eine ganz massive, die definitiv einen Zweck erfüllt, somit ist es nicht Luxus.
Genau, aber wir wissen es eben nicht. Das ist ja der Punkt. Dieselbe Sache kann ein Prestigeobjekt sein. Also wenn sie eine Symbolkraft hat, Symbolkraft oder Prestigeobjekt würde ich gleich nehmen, dann hat sie dort also ein Prestigeobjekt genommen. Aber man kann es auch als eine Geste nehmen, indem ein Mensch, ein Subjekt, eine Person, in diesem Fall eben Greta Thunberg, zeigt, dass sie autonom ist und zu Erwartungen und Üblichkeiten noch Stellung nimmt. Was ich die sympathischere Lesart dieser Aktion finde.
Das klingt für mich so ein bisschen nach Beliebigkeit. Man kann es sich immer aussuchen.
Naja, also man kann es nicht immer aussuchen, weil es hier um die Ich-Person geht, um die erste Person Singular. Wie erlebt eine Person das? Und da finde ich es erstmal eine Form von Höflichkeit, dass wir nicht Greta Thunberg etwas oder wem auch immer unterstellen sollen. Also wir müssen da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn wir anderen Leuten bestimmte Erfahrungen zuschreiben.
Wenn man sagt, der Obdachlose, der sich ein Eis gönnt und der Milliardär, der die dritte Yacht kauft, machen beide eine gleichwertige Luxuserfahrung, dann könnte man als zynisch sehen vielleicht diesen Vergleich.
Wenn man so sagen würde, würde ich das auch als zynisch sehen. Aber ich glaube, es hat auch keiner so gesagt. Insbesondere habe ich das nicht so gesagt. Warum müssen wir davon ausgehen, dass jemand, der über viel Vermögen hat, einen Verlust an Normalitätsvorstellungen hat? Also das ist ja nicht unbedingt notwendig.
Die Luxuserfahrung ist ja so etwas, dass man Normalitätsvorstellungen also damit bricht,
ja,
oder?
Ja, ja, ganz, ganz genau. Aber wir wissen nicht, wenn einer wirklich diese exorbitanten großen Besitztümer hat, warum er sie hat und ob er Luxuserfahrungen da mitmacht. Wir wissen das nicht. Ich würde auch wirklich die anderen Möglichkeiten, warum er das hat, nämlich insbesondere Darstellung seiner selbst, Prestige, Statussymbole, nicht ausschließen.
Darf ich den Protz jemanden unterstellen?
Ja, den Protz, ja, weil Protz ja ein öffentliches Phänomen ist. Also wenn jemand zeigt, dann sehe ich das ja öffentlich. Ja. Protz ist ein Darstellungsphänomen. Und wenn jemand sein Auto nutzt, um damit fortzufahren, es anderen zu zeigen, dann kann ich natürlich sagen, er stellt sich damit da. Auf jeden Fall, klar, weil es ein öffentliches Phänomen ist.
Heutzutage, hast du vorher auch schon erwähnt, ist ja diese zur Schaustellung, also du würdest wieder Protz sagen, ich bin etwas, was man gemeinhin als Luxus bezeichnet, subtiler geworden. Zum Beispiel, es gibt jetzt viele teure Uhrenmarken, die für einen Kreis von Nicht-Eingeweihten sich nicht erschließen, dass das eine spezielle teure Marke ist oder dass der Erwerb dieser Marke, dass das ein sehr seltenes Modell ist oder was auch immer. Also in diesem Sinne kann Luxus auch als Code funktionieren, den nur Eingeweihte verstehen? Als Gruppenerfahrung in einem kleinen, exklusiven Kreis?
Ich würde immer sagen, es gibt dieses Phänomen, dass Dinge einen Code haben, aber wir sollten sie nicht Luxus nennen. Und interessanterweise wurden ja gerade bei dem Beispiel war keinmal davon die Rede, dass die Uhr aufwendig ist. Ja. Also es war von einer bestimmten Marke die Rede, es war von einem bestimmten Preis die Rede. Das sind alles äußerliche Sachen. Ja. Luxus ist ein Bruch mit den Vorstellungen der Angemessenheit. Das heißt, zum Beispiel bei einer Uhr wäre es entscheidend, wie kompliziert das Werk ist. Die Marke spielt da keine Rolle. Und wenn jemand noch nicht mal weiß, was für ein Uhrwerk in der Uhr ist, kann er ja auch die Uhr nicht als einen übertriebenen Aufwand, um sich die Uhrzeit zeigen zu lassen, als einen Bruch mit Normalitätsvorstellungen erleben. Und ich bin der Letzte, der in Zweifel zieht, dass durch diese Beschreibung, die ich von Luxus gebe, Luxus eine eher seltene Erfahrung ist. Aber es gibt diese Verweigerungserfahrung.
Was meinst du mit Verweigerungserfahrung?
Ich glaube, viele Menschen möchten nicht sich ja, zu einem Rädchen in einem Getriebe werden. Und hier würde ich eben, könnte fast nur wie Adorno reden, ja, die ihre Subjektivität durch eine vergesellschaftlichen Prozesse in Gefahr sehen und eben darum bemühen, eben noch ein autonomes Subjekt in dieser Gesellschaft zu bleiben. Und Luxus als ein Bruch mit Angemessenheitsvorstellungen ist einer dieser Wege. Hingegen sind wir beim Prestige immer in Zweckmäßigkeitsrelation. Um mich so darzustellen, ist die Marke effektiv. Ja, beim Zweck sind wir immer, ja, wir wollen etwas, wir wollen uns darstellen. Und Luxus ist eben gerade was Irrationales.
Das ist wirklich interessant.
Ich weiß nicht, ich bin noch sehr verwirrt mit der Begrifflichkeit.
Echt?
Ja.
Also ich finde, dieses Nicht-Zweckmäßige macht für mich total Sinn.
Ja, aber irgendwie. Das Unangemessene, also Luxus ist auch etwas Unangemessenes. Und für mich ist etwas unangemessen, wenn etwas zum Beispiel unangemessen teuer ist. Ich komme nicht ganz darum hin, Luxus auch mit etwas zu verbinden, was man sich leisten können muss.
Vor allem diese Standards sind ja gesellschaftliche Standards und keine nicht unbedingt subjektive, oder? Also viele subjektive Vorstellungen sind ja beeinflusst von Gesellschaft.
Ja, vollkommen richtig. Also das, was Menschen für normal und angemessen halten, ist sehr, sehr stark von ihrer Sozialisation und von der Gesellschaft bestimmt. Aber Menschen sind eben Menschen, weil sie dazu Stellung nehmen können, also sich nochmal dazu verhalten können.
Sind denn im Jahr 2020 angesichts der Pandemie andere Dinge zu Luxus geworden?
Einmal dadurch, dass sich ja bei vielen Menschen die Lebensform oder das Leben doch leider sehr stark verändert hat. Also bei mir selbst findet es jetzt fast nur noch in meinen eigenen Räumen statt. Und da können natürlich die Bereiche, wo man zum Beispiel sich übertrieben aufwendig verhält, verändern. Also ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele jetzt zum Beispiel einen Aufwand ins Essen, also ins Kochen hineinstecken, der nicht mehr rational erklärbar ist. Also wo man sagt, ja, ich muss auch heute Abend satt werden, sondern dass man da eben einen übertriebenen Aufwand reinsteckt, um eben auch zu merken, dass man dazu noch Stellung nehmen kann. Ja.
Interessant.
Wenn man an den Begriff des Luxusproblems denkt, das sind Luxusprobleme sozusagen,
ja.
Gibt es ja eigentlich nicht, weil man sich ja dann nicht auf einen inneren Zustand bezieht, sondern eigentlich auf den Common Sense oder wie es anderen geht, wo andere stehen im Vergleich.
Luxus wird im Alltag häufig für Komfort verwendet, es wird auch häufig im Alltag für Protz verwendet. Und wenn wir eben von Luxusproblemen sprechen, verwenden wir es einfach im Sinne von überflüssig, nicht notwendig. Man versteht diese Rede, aber ich glaube, es ist keine gute Definition zu sagen, alles, was überflüssig ist, ist Luxus. Dann wäre nämlich jedes Ornament Luxus. Und das halte ich für einen viel zu weiten Begriff.
Braucht jeder Mensch eine Luxuserfahrung? Will jeder Mensch eine Luxuserfahrung?
Ich glaube, da sind die Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, was viele Menschen zu schätzen wissen, ist, dass sie sich ihres Menschseins bewusst werden können. Das kann man aber in verschiedenen Erfahrungen. Und Luxus ist da nur eine unter anderem, die mir im Moment angesichts der Situation, insbesondere von westlichen Industrienationen, die eben sehr stark auf Effektivität und Denken setzen und Zweckmäßigkeitsdenken und Optimierungsdenken sehr groß setzen, im Moment sehr attraktiv ist. Aber man braucht das nicht, ne? Genauso wie man auch nicht Kunsterfahrungen braucht.
Ja, man könnte Luxus auch rein über Außenzuschreibungen definieren und sagen, wir definieren jetzt einen Common Ground an das, was ein Mensch als zweckmäßig, also notwendig braucht. Man könnte sagen, ja, so und so viel Quadratmeter Lebensraum, mindestens diese Ausbildung etc., Freiheit und so weiter. Und alles, was darüber hinausgeht, kann dann eine Luxuserfahrung werden. Also das wäre halt so eine Gegendefinition vielleicht.
Ja, genau, das wäre eine Gegenposition, wo ich die Wette mit eingehen würde, dass sie nicht klappt.
Inwiefern nicht?
Weil sie den Menschen eben, da würde ich ganz wie Sartre argumentieren, mit einem Wesenskern des Menschen argumentiert, den ich bisher noch nicht erkennbar sehe. Mhm. Der Mensch ist das Wesen, was zu sich selbst Stellung nimmt, was sich selbst entwirft und eben deshalb nicht auf solche Parameter, dass man sagt, ja, das ist notwendig für den Menschen. Was soll das sein? Ist eine Oper notwendig? Ist Kunst notwendig? Ist Kultur notwendig? Wo fangen wir da an und wo hören wir da auf? Was mir da interessanter zu sein scheint, ist eben die eigene Erfahrung in den Vordergrund zu rücken. Und da hat man ja eben ein sehr handfestes Kriterium, dass man selbst ein Bild von Notwendigkeit hat, was nicht mit allen Menschen übereinstimmen muss. Aber man selbst hat eine Vorstellung davon. Und das macht das Ganze so spannend, weil man dann zu sich selbst Stellung nehmen kann.
Pizza, finde ich, braucht man schon hin und wieder.
Zumindest das Essen, ja.
Ich bedanke mich mal bei Lambert. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Ich grüße nach Wien.
Hattest du eine Luxuserfahrung, Nina, heute mit dieser Pizza?
Es geht so. Es geht so.
Also dann wohl nicht.
Nein.
Wir suchen weiter.
FM4 Philosophie und Pizza.